Ja, es ist eine etwas ganz Besonderes, dass wir über ein spannendes und interessantes Thema heute sprechen. Der Geist. Der Geist.
Klingt geheimnisvoll, ne?
Klingt sehr geheimnisvoll. Alles durchwehend, präsent und irgendwie auch undurchdringlich. Und es sind so viele Dimensionen, die mit diesem geheimnisvollen Thema einhergehen, dass wir verschiedenste Fenster aufmachen könnten. Aber heute werden wir uns auf die biblischen Texte fokussieren und was sie über den Geist sagen. Also nichtsdestotrotz würde ich in der Runde fragen, was sind das für Assoziationsebenen, die sich bei euch auslösen durch diesen Begriff, der Geist? Was geschieht in eurem Ohr, in eurem Geist, ja, angesichts dieses
Wortes? Also die größte Herausforderung für mich ist, dass ich keine materielle Vorstellung habe. Ja, bei Gott Vater habe ich eine personale Vorstellung, bei dem Sohn natürlich auch, ist klar, er war hier auf der Erde, ist Mensch geworden. Aber im Geist habe ich nichts wirklich, was ich greifen kann. Ich kann nicht sagen, so sieht er aus oder so ist er. Das ist also sehr geheimnisvoll.
Das stimmt, ja. Geht mir auch so. Ja. Aber trotzdem hat man eine gewisse Vorstellung.
Ja.
Personalitätsbegriff oder sowas, ne? Ein Wesen. Aber es gibt auch in der Bibel, soweit ich weiß, gibt es ja ganz wenige Stellen, wo Gott Vater beschrieben wird, auf dem Thron sitzend und so. Es gibt ja so Thronvisionen im Alten und Neuen Testament. Auch der Sohn wird, klar, als Mensch auf der Erde sowieso auch vorher beschrieben. Aber der Geist wird nie irgendwie anschaulich gemacht.
Aber Metaphern.
Metaphern, ja, das stimmt. Oder
Feuer.
Die Fackeln. Ja,
Wasser. So elementare Kräfte, um diese Kraft von oben zu beschreiben. Ja. Das finde ich schon spannend.
Und da würde ich direkt sagen, wir lesen ein paar Texte und versuchen uns von den Geschichten zu leiten, wie sie den Geist assoziieren. Es ist ja recht interessant, dass es relativ früh in der Bibel auftaucht, der Begriff in Genesis 1, Vers 2 heißt es, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Ja. Damit geht die Heilige Schrift eigentlich los, ja. Diese Wüste und leere Raum, umhüllt von Finsternis. Und darüber schwebt der Geist über dem Wasser, das in Finsternis eingehüllt ist. Ist ja auch sehr geheimnisvoll, oder? Wie das Ganze hier losgeht.
Man denkt so an Morgennebel, nicht? So See. Eine Morgendämmerung und da steigen so die Nebelschwaden hoch, das Wasser verdunstet. So ein Bild kommt einem. Obwohl ich nicht glaube, dass es das wirklich trifft. Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt. Der Geist Gottes schwebt da auf dem Wasser. Es ist nicht nur ein Nebel, es ist schon, weiß nicht, es ist Präsenz. Präsenz, Gott ist präsent.
Es wird irgendwie so lokalisiert. Ja. Es wäre über den Wassern, also... Ja. Aber gleichzeitig ist das mehr, so die Präsenz Gottes. Also was ich erstaunlich finde, was so passiert auch im Laufe des Textes, also in diesem Formlosen oder in diesem Chaos und der Finsternis und dem Wasser, das da ist und der Geist, der da schwebt, ist, dass da etwas entsteht. Es entsteht ja was. Also wenn wir uns in diesem Sinne das versuchen vorzustellen, dass der Geist über den Wassern schwebt und dann wird Licht und dann wird Wasser voneinander getrennt. Es geht ja ganz viel um Wasser, auch gerade in den ersten drei Tagen der Schöpfungsgeschichte. So Wasser im Himmel von der Erde wird getrennt, Wasser auf der Erde wird voneinander getrennt. Und da stellt sich mir die Frage, inwieweit der Geist die formende Kraft ist, die alles durchdringt und alles ordnet und aufräumt oder alles so seinen Raum gibt. Also es ist ja die ganze Zeit von Gott die Rede als den Gestaltenden. Aber was macht der Geist Gottes? Ja? Also es wird vielleicht diese Präsenz, von der du sprichst, ja eingeleitet und die ist diese Kraft, die jetzt diese Räume schafft. Ja?
Er wird nicht mehr erwähnt.
Wird irgendwie nicht mehr erwähnt.
Nur einmal erwähnt am Anfang und dann nicht mehr.
Deswegen haben manche wahrscheinlich auch Probleme mit dem Heiligen Geist oder der Dreieinigkeit, ne? Weil sie sagen, ja, das ist doch eine Kraft. Das ist doch einfach Gottes Kraft, ein anderer Ausdruck für Gottes Kraft. Ne? Und können sich das nicht als Person vorstellen.
Ich glaube, das größte Hindernis, glaube ich. Ja. Also psychologisch gesprochen ist das größte Hindernis, weil man sich das nicht vorstellen kann. Deshalb ist es dann auch nicht.
Naja, ich sag mal so, Gott ist immer unsichtbar für uns. Also natürlich habe ich Bilder vor Augen von Jesus, aber von irgendwelchen Malern. Ne? Das sind so gute und schlechte Zeichnungen. Aber gesehen haben wir ihn nicht, schreibt Petrus. Ihr, die ihn nicht gesehen habt und trotzdem an ihm glaubt. Wir sind im Grunde genommen bei Vater und Sohn auch auf etwas angewiesen, was wir nicht gesehen haben.
Wo ich es interessant finde, als ich Religionsunterricht hatte, also als kleiner Junge in der Grundschule, wir durften im Religionsunterricht Jesus nie malen. Ach, wie wir gemalt haben? Nein, wir mussten immer ein Kreuz hinmalen.
Okay.
Ich habe das natürlich damals nur befolgt, musste ich ja. Aber ich habe mir später Gedanken darüber gemacht, warum ist das so? Ja, so offensichtlich auch eine Scheu, überhaupt Gott bildlich darzustellen. Genau. Finde ich interessant.
Also da würde ich ja so direkt anknüpfen und sagen, wenn wir mit einer gewissen Vorstellung an eine Sache rangehen, und es ist ja diese Personalitätsvorstellung vom Geist, die sich schon zu Anfang unseres Austausches anband, dann hat man ja schon eine wie kann man sagen, etwas Vorgefertigtes. Ja? Mhm. Also für mich wäre interessant, wie nimmt uns die Heilige Schrift mit in Bezug darauf, wie sie den Geist uns vor Augen malt? Ja? Und dass das davon gespeist wird, und da kommt man ja auch hin letztlich. Ja? Also, es wird sicher, ist ja spannend, dass sich im Zuge der Heiligen Schrift immer mehr über den Geist gesprochen wird, vor allem dann später im Neuen Testament. Aber diesen entdeckerischen Zugang im Sinne von, wie entfaltet sich der Geist, ja, in der Heiligen Schrift. Und von dem aus so gespeist, dann fühlt sich, glaube ich, der Raum, wie wir uns vorstellen, aber das Geheimnisvolle bleibt auch, womit wir so zu tun haben. Also hier wird auf ihn eingegangen, aber auch nicht mehr. Und was damit assoziiert wird, für meine Begriffe, ist in Kapitel 2 auch so. Es ist jetzt nicht mehr der Geist, jetzt der Gott zugeordnet wird, aber in Vers 7, wo von der Erschaffung des Menschen die Rede ist, da ist es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele, also dieser Atem des Lebens. Es ist nicht dasselbe Wort wie Geist, aber dennoch, da ist Leben, was durch Gott jetzt eingehaucht wird. Und ich finde es in dem Kontext spannend, und vielleicht können wir ein bisschen diskutieren, dass später im Predigerbuch Kapitel 12, Vers 7, der weise Mann, der das Buch geschrieben hat, irgendwie diesen Atem des Lebens wiederum mit dem Geist assoziiert, also wie er auch begrifflich in Kapitel 1 gefasst wird, in Vers 7, Prediger 12, Vers 7, da sagt er, und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also am Anfang war ja so von diesem Atem des Lebens die Rede, der den Menschen so lebendig macht, so eine lebenden Seele macht. Und hier ist von dem Geist die Rede, der zu Gott zurückkehrt. Das ist dasselbe Wort wie in Kapitel 1, also ist der Ruach im Hebräischen. so, der wird jetzt Synonym verwendet zu diesem Atem und der geht, dieser Geist geht zu Gott.
Der Geist des Menschen,
zurück.
Der Geist Gottes.
Ja, der ja, und genau, das ist dann die Frage, die jetzt aufkreuzt. Ja? Also der Gott gibt diesen Geist und dieser Geist geht zu ihm zurück und der Mensch wird wieder zum Staub, woher er gekommen ist. Also, und da kommt die Frage, welchen Reim machen wir uns daraus aus? Also in welchem Zusammenhang steht der Geist Gottes mit dem
Geist des Menschen?
Geist des Menschen? Zumal auch ein ähnlicher Begriff hier auch verwendet wird. Und da wird eben die Dimension des Geistes irgendwie noch größer. Also,
ich beantworte dieses Geheimnis mit einem weiteren.
Okay.
Paulus schreibt, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Das ist auch ein großes Geheimnis. Eine Gemeinschaft von dem Geist des Menschen mit dem Geist Gottes. Ist auch nicht etwas, was wir jetzt so ergründen oder ja, wir können es noch nicht mal beschreiben. Wir haben in vielen Bereichen noch nicht mal, wir können manche Dinge wissen, aber wir haben keine Vorstellung davon. Geht mir ähnlich wie so im Mathematikunterricht vierte Dimension. Ja, ja, klar, gibt es, kann man mitrechnen, x hoch 4 ist kein Problem. Aber wie es aussieht?
Aber so vorgestellt, ja, so in unsere Wirklichkeit hineingebracht, als wenn der Geist Gottes uns belebt hat, oder wenn dieser Atem des Lebens in uns ist, als Menschen, oder dieser Ruach, der dann zu Gott zurückkehrt, macht das nicht den Geist zu einer ganz elementaren Erfahrung, die wir als Menschen machen, im Sinne von, also der Atem des Lebens, also wir atmen ein und atmen aus und unsere Vorstellung ist ja davon recht psychologisch oder biologisch, aber der Text öffnet uns ja auch deine Dimension, oder? Dieser Akt des Lebens an sich, und das ist ja nicht mal durchdacht, sondern das machen wir im Schlafen und im Aufstehen, es ist ja der Akt des Atmens wird mit diesem Geist jetzt in Verbindung gebracht, ja.
Das heißt Präsenz Gottes.
Präsenz Gottes in uns?
In uns.
Die uns am Leben hält.
Aber ich war der Gedanke. Ich
würde diese Konzepte nicht gern vermischen wollen. Also natürlich hat Ruach im Hebräischen Geist und Hauch oder Wind als Bedeutung. Aber das heißt ja nicht, dass beides das Gleiche ist oder dass es jetzt plötzlich der Geist ist, den ich da ausatme. Also ich bin mir auch, du hast jetzt parallelisiert 1. Mose 2, Vers 7 und Prediger 12. Du sagst, der Geist, der da zu Gott zurückkehrt, das ist der Atem. Weiß ich nicht. Also für mich ist diese Anthropologie oder die Frage, was lehrt die Bibel über den Zustand und die Beschaffenheit des Menschen, noch nicht so beantwortet, so schnell. Ja? Also im Schöpfungsbericht, da sehen wir, da gibt es Staub, also das materielle Teil sozusagen, ja, die Erde, die Gott nimmt, und einen Atem, was von Gott ausgeht. Und das fügt die beiden Teile zusammen und dann wird es eine lebendige Seele, also ein Ganzes. Ja. Aber was kann man da jetzt ableiten? Was ist dieser Atem? Ist das dieses Luftholen oder ist das das Lebensprinzip? Ist das etwas, was dann meine Persönlichkeit speichert, wenn es wieder zurückgeht zu Gott? Oder braucht Gott das eigentlich gar nicht, weil er sowieso weiß, wie ich bin? Ja? Das gibt ja in der Kirchengeschichte eine lange Tradition, diese Vorstellung von der Seele, der unsterblichen Seele, um einfach daran festzuhalten, dass es etwas gibt in mir, was göttlichen Ursprungs ist und was danach nach dem Tod wieder zu Gott geht und was eben weiterlebt, meine Persönlichkeit letztlich auch sichert sozusagen, ja, vor Verfall. Das ist ja kein biblisches Konzept, davon lese ich nichts. Der Mensch ist ja, hat ja keine Seele, er ist eine. Und er ist nach dem Tod, hört es wieder auf.
Diese Ganzheitlichkeit.
Ja, ja. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wo ist denn meine Persönlichkeit? Mein Geist oder so nach dem Tod.
Ja. Und was ist dieser Geist, der zu Gott zurückkehrt?
Ja, was ist es das Gleiche wie dieser Atem? Also ich finde es ein bisschen schwierig, diese Texte jetzt einfach zusammenzufügen. Ja, also
ich fand es nur bezeichnend, dass davon die Rede war, so in Genesis 2, also, dass Gott aus Staub vom Erdboden, ist ja derselbe Begriff, den Menschen formt, im Atem des Lebens einhaucht und so wird er eine lebendige Seele. Und das Predigerbuch arbeitet mit diesem Staubbegriff aufs Neue und sagt so, der Mensch ist nur Staub, ja, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Ja. Also existenziell aufgefasst wird in dem Geist, oder könnten wir fragen und sagen, wird in dem Geist etwas eingeführt oder uns bewusst gemacht, was radikale Abhängigkeit auch von Gott ausdrückt.
Okay,
ja.
Jetzt verstehe ich,
wenn
auf,
dieser
was du hinaus
Geist da ist, dieser Atem, der von Gott kommt, da ist, sind wir lebendig sozusagen. Ja.
Das oder heißt, Leben kommt nur von Gott.
Leben kommt
also
nur
ohne
von
Gott.
Gott
kein Leben.
Ja. Und entsprechend, also wenn dieser Begriff in Genesis 1 ganz am Anfang eingeführt wird und darauf wird aber nicht eingegangen, aber kann es sein, dass durch ihn eben sich Leben formt und letztlich uns eingehaucht wird. Ja. Und wenn dieser Geist da ist, leben wir. Wenn nicht, dann sind wir nur Staub. Also dieser Vorstellung, dass der Geist die Dimension oder die Gabe Gottes ist, in welcher Form auch immer, die uns belebt, möglich macht.
Und das glaube ich schon. Also das ist ja das Zeugnis der Bibel grundsätzlich, dass ohne Gott kein Leben ist. Also dass letztlich Gott als der Schöpfer der Ursprung allen Lebens ist, das ist ja eine Grundannahme.
Und Erhalter.
Und Erhalter auch, natürlich. Ja. Und wenn Gott das Leben wieder abzieht, oder den Geist abzieht, dann ist vorbei. Ne? Wir können ja auch nicht Leben machen im Reagenzglas. Selbst wenn du jetzt alle Zutaten chemischer Art hättest, die einen Körper ausmachen, ne? Du könntest eine Leiche abgeben und sagen, so, da hast jetzt mal alles, jetzt mach mal wieder da. Das geht nicht. Der Mensch kann kein Leben schaffen. Es muss irgendwo anders schon da sein.
Und dann wird die Realität des Atmens schon zu einem Sinnbild für diese Abhängigkeit von Gott. Mhm. Ja? Also wir können es natürlich nicht fassen. Genauso wenig können wir es uns ja vorstellen, wie der Geist Gottes über den Wasser schwebt. Also wir merken ja, es geht um mehr als jetzt da etwas Physikalisches sich vorzustellen.
Aber es gibt ja schon eine Trennung. Also ich würde schon sagen, dass es eine klare Trennung gibt zwischen Gott gibt zwar Leben, aber Gott ist nicht die Schöpfung. Ja? Gott ist nicht in mir oder so irgendwie, ja, wie so eine Art pantheistische Gedankengut, dass Gott in allem Lebenden irgendwie ist und alles göttlich sozusagen. Ne?
Ja,
also da wäre ich vorsichtig.
Ne? Diese Wirklichkeit ist auch weniger da. Also der Atem, der Geist wird einem geschenkt oder durch diesen Atem Gottes leben wir. Und das menschliche Atmen wäre so für mich ein Sinnbild dafür, dass uns bewusst macht, wir sind total abhängig.
Aber du hast ja trotzdem auch Leben in nicht atmenden Dingen, wie zum Beispiel Pflanzen oder vielleicht Tiere, die eine andere Funktion als eine Lunge haben. Ja? Also würde ich auch sagen, da gibt Gott das Leben und trotzdem atmet es nicht so wie wir in dem Sinne.
Genau. Das ist natürlich eine andere Dimension. Da wird aber auch keine Verbindung hergestellt, obwohl, ganz spannend, ich habe das jetzt vor kurzem auch gelesen, Kapitel 3 im Predigerbuch. Ja. Das ist auch ein bisschen so bezogen auf die Menschen und die Tiere. Vers 19 und 20, da ist es, denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Und das ist dies, wie dieser sterben, so stirbt jenes. Und einen Odem, das ist wieder dieses Wort, dieses Rohr, einen Odem haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Odem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt und den Odem des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt? Ja. Und dann ist eine Schlussfolgerung, weil uns dasselbe Geschick trifft wie die Tiere, kann ich sagen, ob wie Odem nach unten geht, unser nach oben. Eigentlich, wir können nur sagen, wir werden alle nur zum Staub. Deshalb sagt er dann in Vers 22, es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, hineinzusehen in das, was nach ihm sein wird? Also wo es schon auch in eine existenzielle Verbindung gebracht wird, auch von dem Prediger, der sagt, durch diesen Odem lebten Mensch und Tier, aber leider geht er zurück und da werden die alle wieder zu Staub. Und es gibt auch keinen Unterschied, ja, zwischen den beiden.
Deswegen übersetzen ja manche auch in Kapitel 12, Vers 7, und der Odem geht wieder zu Gott zurück. Mhm. Ja, also ich meine, das ist eben das Problem von hebräischen Wörtern, die jetzt nicht mit einem in Deutschen übersetzt werden kann. Für mich ist Odem noch mal was anderes wie Geist. Aber es wird das eine Wort benutzt. Mhm. Ist so. Wir differenzieren das im Deutschen. Ne? Mhm. Dein Lebensatem, deine Lebenskraft würde ich noch nicht mit deinem Geist identisch setzen. Aber es hängt natürlich zusammen, ist ja gar keine Frage. Ja. Aber das ist, wir kommen da so wirklich an Grenzen, wo wir merken, da gehen uns die Begriffe aus. Ja, ja. Und dann natürlich noch in einer alten Sprache, wie kriegen wir das in unsere heutige Sprache rüber, dass das wirklich so verstanden wird, wie es damals verstanden worden ist, merken wir schon. Aber es ist spannend. Also,
es wird ja auch unterschieden durchaus, ja, zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Menschen.
Ja. Ja.
Und trotzdem haben wir dann in dem Gespräch, das Jesus mit dem Nikodemus geführt hat, die klare Mitteilung, du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Ja, also da haben wir das gleiche Prinzip eigentlich wieder. Das heißt, der Geist gibt, wenn wir das jetzt so sehen, wie wir es gerade gelesen haben, gibt nicht nur biologisches Leben, sondern gibt ewiges Leben, gibt Leben überhaupt.
Ja. Das ist ja nun wieder eine neue Ebene hier. Ne?
Und dann ist es interessant, dass Jesus dann eigentlich selber den Heiligen Geist, den Geist Gottes personalisiert, indem er sagt, er ist mein Stellvertreter, also er ist mein Nachfolger, er wird kommen und er wird euch, ja, dieses griechische Wort dann Parakletos, von Parakaleo, also zur Seite rufen, zur Seite stellen. Das heißt, und Luther übersetzt das dann mit Tröster, ja, weil er genau das im Kopf hat, da ist jemand an der Seite des Menschen. Und das ist jetzt, wenn jemand an meiner Seite ist, dann ist das nicht nur eine Kraft, dann ist das nicht nur ein Nebel oder ein Lebensprinzip oder ein Lebensodem, sondern offensichtlich eine Person, die Jesus so ebenbürtig ist, dass sie ihn vertreten kann.
Das sind spannende, mehrere Fenster.
Interessant, welche Ebenen.
Ja. Aber lass uns das doch betrachten. Ja. Also ich finde es ganz interessant, mit dieser Neugeburt durch Geist und Wasser in Johannes 3, denn da ist das ja bezeichnend, dass Jesus zu diesem Nikodemus, zu diesem weisen Gelehrten eigentlich sagt, zu einem Mann, der sich viel mit dem Leben und auch mit der Theologie beschäftigt hat. In Vers 5 ist ja das Zitat, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Also ich finde es in dem Zusammenhang auch bezeichnend, dass die zwei Elemente, die am Anfang der Schöpfung genannt werden, hier wieder vorkommen. Also der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und hier haben wir wieder den Geist und das Wasser, woraus der Mensch wiedergeboren werden muss, auf das er Zugang hat zum Leben. Seht ihr da so eine Verbindung, so im Sinne?
Ja, es ist ja interessant, dass in Vers 8 dann der Wind kommt. Ja? Jesus versucht, das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Wind darzustellen, zu illustrieren. Genauso wie der Wind bläst. Und du weißt nicht genau, woher er kommt und wohin er geht, aber du erfährst ihn, du merkst die Wirkung. Und das ist ja ein Rückgriff auf Genesis. Der Ruach, der Wind, der über den Wassern spricht.
Und das Interessante ist, das ist das gleiche Wort. Ja. Da sind wir wieder an der Stelle. Einmal wird es mit Geist übersetzt, Verse weiter wird es mit Wind übersetzt. Das Gleiche, das Neue mal. Das heißt, also ein Wort, also unter dem Wind stelle ich mir was anderes wie unter einem Geist vor. Also sage ich jetzt mal. Aber das griechische Wort ist das eine.
Ist das eine, so ähnlich wie beim Ruach. Und das wird für mich dann schon sehr, sehr spannend oder kommt mir oder uns, glaube ich, als Menschen nah, dass uns sozusagen in der Schöpfungsgeschichte und auch später bewusst gemacht wird im Alten Testament, Leben ist nur möglich durch den Atem Gottes, durch den Geist Gottes, Ansonsten sind wir nur Staub. Mhm. Ja. Und hier öffnet sich dann eine neue Dimension des Lebens, die wiederum möglich gemacht wird durch den Geist. Ja. Also in unserer Sterblichkeit, genau. Hinfälligkeit wird uns durch den Geist neues Leben geschenkt. Und das Ganze wird auch mit Wasser in Verbindung gebracht, was ich hier als eine Assoziation auf die Taufe begreife. Mhm. Was ja auch neues Leben versinnbildet. Also in der Taufe wird ja versinnbildet, dass wir hinfällig sind, dass wir sterben, dass aber auch neues Leben entsteht.
Deshalb das Bild der Geburt. Geburt als Inbegriff neuen Lebens. Das ist auch ein Geheimnis. Ja, eine Eizelle wird befruchtet durch den Samen und plötzlich entsteht Leben. Und da wird ein Leben, ein neuer Mensch wird geboren. Und das ist genau das Bild, das Jesus hier verwendet. Nikodemus scheitert ja zunächst daran. Sagt, wie kann das sein? Mhm. Und dann versucht Jesus es genau mit diesen Schöpfungstermini zu erklären. Wasser und Geist. Ja, genau dasselbe, was wir in Kapitel 1, Vers 2 hatten, was wir gelesen haben im Anfang Genesis. Das ist hochinteressant, diese Kombination. Das
finde ich auch sehr, 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 sehr spannend. Also dort, wo Leben ist, ist der Geist nicht weit weg, sozusagen. Mhm. Und wo der Geist nicht ist, da ist kein Leben.
Er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es Leben gibt. Mhm. Er ist derjenige, der Leben schafft.
Und das Interessante ist, dass unsere heutige Wissenschaft, soweit sie fortgeschritten ist, kapituliert, eine einheitliche Definition von Leben zu geben. Mhm. Das ist so schwierig. In Wikipedia muss man mal nur in den Artikel, wie schwer wir uns tun, weil wir im Grunde genommen wieder vor einem Geheimnis stehen. Und das ist jetzt etwas, das ist jetzt greifbar, fassbar. Wir haben da alle möglichen Dinge. Und trotzdem.
Ja, genauso wenig wie wir die Entstehung des Windes tatsächlich. Wir haben jetzt natürlich wissenschaftliche Erklärung dafür, Luftbewegung. Ja. Aber können wir auch nicht wirklich erklären. Deshalb kannst du Leben nicht erklären.
Und erst recht nicht den Geist. Ja? Also es gibt ja in der Philosophie eine Philosophierichtung oder eine Sparte, die nennt sich Philosophie des Geistes.
Okay.
Aber was das jetzt ist und wie der Geist auch, wird ja mit der Hirnforschung auch gestritten drüber, wie der Geist denn manifestiert wird. Also ist es ein rein körperliches, physikalisches Phänomen oder existiert da aufbauend auf dem Physikalischen noch eine Wirklichkeit, die man physikalisch aber nicht mehr greifen kann? Was ist der Geist? Also der menschliche Geist, jetzt mal gesprochen. Sind das rein biochemische Prozesse im Hirn? Und der Geist ist eine Illusion, ein Produkt aus diesen biochemischen Prozessen, der uns einbildet, dass wir wer wären. Ja? Aber wir sind das eigentlich nicht, wir sind biochemische Maschinen. Oder ist das wirklich etwas, was dann neu entsteht durch diese biochemischen Prozesse?
Und weißt du, was so Verrückte ist? Wir lösen ja unseren Geist nur semantisch von uns ab. Eigentlich müssten wir sagen, unser Geist, das sind wir als Persönlichkeit. Und wenn wir das jetzt übertragen und genauso anwenden auf den Geist Gottes, dann können wir nicht sagen, der Geist ist irgendwas, ist wie Kraft aus der Steckdose, sondern das ist die Persönlichkeit Gottes. Ja? Das ist natürlich ein Geheimnis, was wir nicht wirklich erklären können, aber genauso ist unser Geist ja auch ein Geheimnis. Ja, wir sagen ja auch nicht, das ist mein Geist, ach, das ist mein Geist, ich muss ihn wieder einfangen.
Sondern das ist
meine Persönlichkeit.
Und das führt mich durchaus zu diesem weiteren Aspekt, der mit dem Geist assoziiert wird, diesem Parakletos, von dem du gesprochen hast, in Johannes Kapitel 14. Denn es ist durchaus auch spannend, dass also der Geist wird zunächst mit Leben assoziiert und auch mit neuem Leben für Menschen, für Tiere, in Unterscheidung, im Zusammenhang. Aber in Kapitel 14 ist ja das, was du angedeutet hast im Johannesevangelium, wird ihm ja eine Persönlichkeit zugeschrieben, ja, dass der Geist eine Dimension ist, die mit den Menschen ist und den Menschen als Beistand, als Unterstützer oder als Anwalt, als Begleiter begleitet. Vielleicht können wir ein bisschen lesen, denn es ist, ich finde es auch sehr interessant, womit Jesus hier den Geist in Verbindung bringt. Ab Vers 15 bis Vers 18. Mal jemand lesen?
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch.
Und dann spricht er noch weiter darüber. Und auch in Kapitel 16 führt er diesen Geist aus, als von dem er sogar sagt, es ist besser, wenn ich
ja, auch hier noch
Vers weggehe.
26 in Kapitel 14. Ja. Der Beistand aber, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist ein Lehrer. Das ist schon, schon ein bisschen mehr als nur eine Kraft an der Stelle. Ne?
Ja, ja. Und das ist ja durchaus dann so die Frage. Ja. Dann lesen wir vielleicht so ein bisschen also diese Texte und dann wäre spannend, über diese verschiedenen Dimensionen zu sprechen.
Du bist in Kapitel 16.
Ich bin jetzt in Kapitel 16. Ja. Und dort lese ich 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also die waren traurig und er sagt, ihr seid traurig, dass ich gehe. Das sind die vorigen Verse. Aber es ist besser, wenn ich gehe, denn sonst kann er nicht zu euch kommen. Aber wenn ich gehe, wird er zu euch kommen und dann wird er der Welt die Augen auftun. Also er spricht über weitere Funktionen oder Wirkungen des Geistes. Also welche Bilder entstehen euch also in dem Zusammenhang, wie der Geist hier eingeführt wird? Also der scheint ja durchaus die Stelle Jesu einzunehmen und auch ähnliche Dinge zu tun, die Jesus getan hat oder die Jesus tut. Ein Beistand sein und ein Unterstützer sein, ein Lehrer sein, wie du.
Aber nicht an einen Ort gebunden zu sein, das ist das, was Jesus sagt. Das ist der Vorteil, wenn er geht, dann kommt der. Und der ist nicht wie ich an diesen Ort gebunden, an eine Stelle. Das ist eben der Vorteil. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig.
Ja. In der Tat.
Dadurch, dass er keinen Körper in dem Sinne hat oder keine Beschränkung in dem Sinne, ne, wie körperliche Wesen.
Ja. Eben. Er wird sogar in euch sein, sagt
ja,
er doch.
Ja, genau. Genau.
Und euch lehren, euch in die Wahrheit führen, als Beistand da stehen. Ich fand es interessant, dieses selbe Wort für Beistand wird auch auf Jesus angewendet im 1. Johannes Kapitel 2.
Okay.
Also, ja, wir sündigen, wenn wir aber sündigen, haben wir einen Beistand bei dem Vater, heißt das, dasselbe Wort Parakletos,
Fürsprecher
und Jesus Christus heißt das. Und da wird es jetzt für mich spannend, also ist da vielleicht eine Dimension des Geistes, die hier eingeführt wird, die viel umfassender ist als die Dimension, dass durch den Geist Leben möglich wird. Ja. Also eine Art Personalität womöglich.
Der Geist ist der Einzige, der uns über diese Schranke hinweghelfen kann, die wir durch die Sünde haben, dass unser Leben begrenzt ist und enden wird. Ja, ist ja interessant, auch in Kapitel 14, wir haben ja nicht den Vers 19 gelesen, nur bis Vers 18, da sagt er, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Also das Leben wird hier wieder in Verbindung gebracht. Und wenn ich an 2. Korinther 1 denke, da wird das ganz interessant ausgeführt, Vers 21 und 22, 2. Korinther 1, Gott ist es, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unser Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das kommt dreimal im Neuen Testament vor, dieser Begriff Arabon, Unterpfand, übersetzt Luther ist. Anzahlung kann man auch nehmen, Garantieleistung. Das finde ich sehr interessant. Der Geist ist der Einzige, der uns Leben gibt und der uns jetzt schon gegeben ist, als Beistand, aber auch in uns ist. Und das ist, mal ganz menschlich gesprochen, das Erkennungszeichen für Gott, dass wir zu ihm gehören, Und wir bekommen dann die Restzahlung des ewigen Lebens, wenn Jesus wiederkommt. Das ist der Gedanke. Ja. Also der Geist, der jetzt schon in euch lebt, der ist die Anzahlung. Ja, Paulus verwendet hier tatsächlich einen Begriff aus dem damaligen Handel, aus der Wirtschaft. Der Geist ist die Anzahlung, die praktisch das Versprechen Gottes ist an euch, ich werde euch den Rest auf jeden Fall geben.
Das klingt ja fast so wie so ein Besitz. Ja? Ja. Also ich kriege jetzt so eine Anzahl hier, hat so ein bisschen Geld.
Einen gewissen Teil. Also,
ja, so, ja, der Geist ist in unser Herzen
wie
gegeben.
Erbe, ne?
Ja, ja. Ja, ja, sagt, genau. Ihr seid Erben. Und trotzdem ist er ja unsere Verfügungsgewalt eben entzogen. Ja. Also es ist ja kein Ding, mit dem man jetzt hantieren könnte.
Nein, nein, nein. Ja, ja. Aber was durchaus uns aber in die Situation bringt oder uns bewusst werden lässt, also Jesus spricht ja von ihm, er ist da, er ist Beistand, er wird euch trösten, er wird euch lehren, er wird euch in alle Wahrheit führen, er wird den Menschen auch die Augen auftun über Sünde, über Gerechtigkeit, über Gericht. Und jetzt auch Paulus, der ist uns geschenkt worden. Also es ist etwas heute Erfahrbares, könnten wir sagen. Also der Geist ist heute wirksam in eurem Leben und das gibt euch die Sicherheit, ist ja, was du sagst, dass das, was kommen soll, noch kommen wird. Das heißt, wenn du diese Sicherheit heute nicht hast, dann kannst du auch nicht wissen, ob was kommt. Aber er ist so sicher, dass er sagt, der Geist ist da, in der menschlichen Wirklichkeit heute. Und da wäre auch so meine Frage, wie wird der Geist erfahrbar? In der menschlichen Wirklichkeit, das in unserem menschlichen Leben.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Eine
spannende Frage.
Mir fällt da so diese Begebenheit ein mit Petrus in der Apostelgeschichte. Also Kapitel 10 gibt es so eine Begebenheit, wo zum ersten Mal in größerer Weise Nicht-Juden zur neutestamentlichen Gemeinde kommen. Also früher waren es ja am Beginn der neutestamentlichen Gemeinde waren es Juden, die dann Christen geworden sind. Und hier wird Petrus zu Heiden geschickt, also zu einem römischen Hauptmann und seine Familie und Freunde und so. Und dann passiert was, als er mit ihnen spricht, in Vers 44, Kapitel 10, da heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also damit sind die Juden gemeint, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, also auf die Heiden, ne, Unbeschnittene. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Und dann sagt Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, auch wie wir. Also er sagt ganz klar, hier sind zwei unterschiedliche Menschengruppen. Das eine sind die Judenchristen, die beschnitten sind und alle Regeln des jüdischen Gesetzes halten. Und da sind die Heiden, die eigentlich nicht zum auserwählten Volk gehören, aber jetzt genauso wie wir den Heiligen Geist bekommen haben, der sich manifestiert, offensichtlich hier in Sprachen und so, ne? Und das auch also Petrus und auch später wird er sich nochmal rechtfertigen dafür, ist das ein ganz klares Zeichen, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Bei so spektakulären Fällen kann man sagen, da ist eine übernatürliche Kraft wirksam. Ja, das muss vom Heiligen Geist kommen. Heute ist das natürlich schwieriger. Wie kann man heute feststellen, dass jemand den Heiligen Geist empfangen hat? Oder so, ne?
Aber hier ist es klar. Ne? Aber ein Seitenthema in dem Zusammenhang finde ich spannend, ob der Heilige Geist, wie er von Jesus eingeführt wird und in der Apostelgeschichte in dem Text deutlich wird. Und es gibt ja auch noch dieses Pfingstereignis, oder? Wo der Geist auf die Jünger fällt und sie in Sprachen das Evangelium weitergeht.
Feuerzungen auf ihnen erscheinen.
Genau. Und inwieweit ist der Heilige Geist auch, wird in Verbindung gebracht, dass Gottes Präsenz etwas Universelles ist, was eben Menschen nicht ausschließt. Die waren ja hier überrascht. Ja? Mhm. Die dachten, wir sind doch das auserwählte Volk und wir bekommen den Geist. Ja? Es gibt aber diesen Gedanken, die anderen sind die anderen, das sind die Heiden. Mhm. Kann es sein, dass mit dem Heiligen Geist auch eine Dimension reinkommt, die alle Menschen, die Gott vertrauen oder die für Gott und für Christus aufgeschlossen sind, einschließt ungeachtet von ihrem Hintergrund. Ja. Seien sie Juden oder Nicht-Juden,
absolut.
Griechen, was auch immer die sind. Ja. Also inwieweit ist der Geist eben dieses verbindende Element, das alle überragt, ungeachtet ihres Hintergrunds.
Und auf deine Frage, glaube ich, hat Jesus schon geantwortet, Jens. Wenn er sagt, der Geist ist wie der Wind. Du weißt nicht, woher er kommt, wohin er fährt, aber du merkst sein Sausen wohl. Das heißt also, ich merke die Auswirkungen. Daran kann ich erkennen. Ich hoffe, dass ich selber erkenne, dass ich das Sausen in meinem eigenen Leben spüre. Da verändert sich was, da ist ein neues Leben geworden. Und ich hoffe, dass auch andere das spüren und mitbekommen.
Und das ist ja, was Paulus sagt.
Wenn er in uns lebt, bewirkt er Frucht. Ja. Und dann zählt er auf, was das alles ist. Ja. Und das sind Dinge, die ich immer wieder merke, die wir eben mir auch nicht verfügbar sind. Liebe, Freude, Frieden, Selbstbeherrschung. Das sind solche Dinge, die gehen mir manchmal flöten, wenn ich auf meine Kraft, auf mein Leben zurückgeführt werde. Und das ist die Frage auch der Erfahrbarkeit. Du hattest es gesagt, es entwickelt sich so langsam immer mehr. Für mich ist interessant, bei Jesus heißt es noch, der Geist in uns. Paulus sagt dann, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist noch einmal ein Bild, wo ich frage, die Frage der Erfahrbarkeit, was war denn ein Tempel gewesen? Ein Tempel war doch ein Wohnort Gottes. Da hat die Gottheit gewohnt. Ja, er wohnt in uns. Und bringt diese Frucht, wo ich merke, wenn ich zum Beispiel versuche, meine Feinde zu lieben, nee, ich bin ohnmächtig da. Und da auf einmal ist in mir eine Kraft, ein Wirken, wo ich merke, ich kann Dinge tun, die konnte ich vorher nicht machen. Das muss jetzt nicht so spektakulär sein, dass ich da gleich Wunderheilungen oder sonst irgendetwas mache. Gibt es ja heute auch noch genauso. Ist ja nicht so, dass das jetzt heute nicht vorkommt. Aber das Wunder eines neuen Herzens ist für mich das größere Wunder wie das spektakuläre. Und selbst wenn ein Tote auferweckt, ich meine, damals hat Jesus Tote auferweckt, hat es die Pharisäer überzeugt? Nee, sie haben beratschlagt, wie sie ihn töten könnten und noch den Lazarus, den auferweckt. Das hat gar nichts bewirkt. Aber wenn der Geist Gottes in uns ein neues Herz bewirkt, dann merken selbst Menschen, sag mal, du bist völlig anders. Du warst doch früher, warum bist du heute? Da kommen Menschen zum Nachdenken, was sie manchmal noch nicht mal bei der Totenauferstehung zum Nachdenken kommen.
Wobei, ich gebe dir vollkommen recht, ne? Aber trotzdem ist es etwas anderes, wenn etwas geschieht, was eine notwendig übernatürliche Ursache haben muss. Ja?
Zeichen.
Ja, genau. Also ein Wunder und ein Zeichen hat natürlich nicht immer Glauben zur Folge, klar. Ja. Aber es ist doch etwas, wo man sagt, hey, da muss was Übernatürliches wirken. Bei den anderen Dingen, die der Heilige Geist ausmacht, da ist diese übernatürliche Wirkung nicht ganz so sichtbar, für andere zumindest nicht. Und für mich ist das hier ein Beleg dafür, dass es am Anfang der Gründung der christlichen Gemeinde übernatürliche Zeichen und Wunder gab, die Leute eindeutig auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückführen konnten und damit auch als Bestätigung sahen für den Weg, den Gott da gewiesen hat.
Und da hilft uns, glaube ich, so diese Unterscheidung der Aspekte, also zum einen der Aspekt, dass der Heilige Geist in besonderem Maße wirksam gewesen ist, auch zur Zeit, also wie von Jesus angekündigt und in der Apostelgeschichte. Und da ist ja von seinem Wirken, von seinen Gaben die Rede, von übernatürlichen Dingen die Rede, von Geistesgaben die Rede, die auch sehr, sehr deutlich auch übernatürlichen Ursprungs waren. Zu unterscheiden von dem anderen Aspekt, dieser Frucht des Geistes, von der du auch vorhin gesprochen hast, also diese innere Wandlung oder die guten Dinge, die wachsen, wenn der Geist in der Nähe ist oder wenn wir in seiner Nähe sind, wächst was Gutes, ja, Liebe, Freundlichkeit.
Wenn er auf dem Thron in unserem Tempel sitzt.
Genau. Das stimmt. Wenn der Geist in diesem Tempel thront, dann wächst mehr Güte.
Wir gucken so ein bisschen auf die Außenspektakulären und die mussten auch punktuell immer gesetzt werden, aber es sind eben punktuell, es war nicht immer so durchgängig gewesen, ne? Aber die Frage vorhin war ja, wie erfahre ich das? Die Erfahrbarkeit war doch die Frage da gewesen. Und wenn ich in einer Situation bin und ich denke, jetzt gehen wir mal ganz praktisch in unseren Alltag rein, da kommt doch jeder rein, wenn man verletzt worden ist, vielleicht sogar tief verletzt von nahestehenden Menschen, denen du vergeben sollst, sondern jetzt kommst du an dein Limit. Dass ich da jemanden um Hilfe bitten kann, der mir hilft, über meinen Schatten zu springen, über mein Limit. Und das kann man ausprobieren. Wir merken doch ständig, wo wir so an unser Limit kommen beim Lieben. Und dass ich jemanden, der sagt, ich bin die Liebe in Person, ich möchte gern in dir wohnen, ich helfe dir, Dinge zu tun, die du nicht von dir aus tun. Und ich denke, das kann man erfahren. Das habe ich persönlich in meinem Leben erfahren. Mhm. Das war einer der Gründe, warum ich überhaupt Christ geworden bin. Weil das war Ole Helsby, so ein Klassiker früher, wie ich Christ wurde. Er hat gesagt, mach doch mal das Experiment. Versuch mal selber aus eigener Kraft deine Feinde zu lieben. Als Humanist habe ich gedacht, das ist kein Problem, machen wir so. Völlige Bauchlandung erlebt. Also ich habe mir halt eine Person ausgesucht, die war wirklich schwierig gewesen. Muss man jetzt sagen, okay. Und dann, und jetzt bitt mal Gott drum. Und es ging. Es ging, was vorher mit aller Gewalt nicht gegangen ist. Das war für mich ein Beweis, der war mehr, als wenn da jemand von den Toten... Ich war zu etwas fähig, wo ich vorher unmöglich in der Lage gewesen wäre. Und das ist für mich, wie man auch den Geist Gottes heute ganz konkret erfahren kann. Wir gucken immer so, und wenn ich da jetzt nicht ein Wunder hinkriege und den Aussätzigen heilen, nee, guck mal in dein Herz, guck mal deine Limits. Ob da nicht etwas, ein größerer Raum entsteht, eine Weide entsteht, wo du Dinge tun kannst, die du vorher nicht in der Lage dazu gewesen bist. Und ich denke, das ist ja das, was uns auch heilt dann. Wenn ich diese Vergebung, die ich erfahren habe, auch anderen wieder zusprechen kann, wo uns doch so schwer fällt an der Stelle. Dann.
Da sprechen wir von der Wirksamkeit des Geistes, die sich uns entzieht. Heißt das nicht irgendwo nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, genau, spricht der Herr? Genau,
ja. Also, Menschenmacht und Menschenkraft, übersetzt die Elberfelder an der Stelle. Mhm. Nicht durch Menschenmacht und nicht durch Menschenkraft, sondern durch meinen Geist. Mhm. Das ist der Unterschied.
Das ist natürlich sehr
schön. Wir sollten eigentlich viel mehr darüber reden, was der Geist tatsächlich bewirkt. Mhm. Ich habe eine blühende Fantasie und ich stelle mir vor, wie ein Engel im Himmel zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich pack das nicht. Weißt du, was die da unten auf der Erde machen? Die reden nicht darüber, was der Geist in ihrem Leben bewirkt, sondern die streiten sich darüber, ob der Geist eine Person oder eine Kraft ist. Und die können noch nicht mal es schaffen, so differenziert zu denken, dass sie verstehen, dass das Wort Ausgießen in Bezug auf den Heiligen Geist ein Bild ist, eine Bildsprache. Sondern die verstehen das wörtlich und sagen, der Geist wird ausgegossen, dann kann es ja keine Person sein. Also so stelle ich mir das vor, dass die wirklich erschüttert sind darüber, was wir Menschen tatsächlich schaffen. Anstatt dass wir darüber reden und darüber nachdenken und es an uns erleben, was der Geist tatsächlich tut. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde das tragisch.
Das, was klar ist, lassen wir links liegen. Das, was ein Geheimnis und unklar ist, da streiten wir uns drüber.
Ja, wahrscheinlich, weil es eben schwer ist. Wir haben es schon gesagt, es ist ein Geheimnis. Ja? Wir haben keine Vorstellung, wir haben nur die Zungen bei den Aposteln. Wir haben die Taube bei der Taufe von Jesus. Aber da steht wie eine Taube. Ja? Wenn du auch Bilder siehst, wir sind ja heute in einer leben in einer Gesellschaft, die sehr mit Bildern überfrachtet ist. Also alles muss bildhaft dargestellt werden. Ja, wir sind im Fernsehen, alles muss Bilder bekommen. Ja, wie stellst du den Heiligen Geist dar? Ja, auch in Zeitschriften oder Büchern oder so. Das ist meistens die Taube. Ja? Und das ist ein Tier. Aber was ist das? Ja? Also es ist ein Geheimnis damit verbunden, weil wir es uns nicht vorstellen können. Aber dieser Geist, der identisch ist mit Gott, weil er genauso wie unser Geist identisch ist mit uns, ist auch der Geist Gottes identisch mit ihm, seine Persönlichkeit, der tut etwas und ich denke, darüber sollten wir mehr nachdenken.
Mhm. Ja, was tut er und wie bekommt er Raum? Also, genau. Ich meine, so letztlich, wenn man sich über Dimensionen streitet, die sich einem entziehen, geht man ans Eigentliche vorbei. Also was wir, glaube ich, sagen können, vom Geist ist die Rede als Lebensspender, als Erneuerer, durch den wir aufs neue Leben empfangen, als Begleiter, als Beistand. Also wenn Jesus sogar so weit geht, dass er sagt, der Beistand kommt zu euch, wenn ich gehe. Also ist da eine persönliche Beziehung, die da auch beschrieben wird, die irgendwie schon eine gewisse Personalität versinnbildet. Wenn der Geist derjenige ist, der das Gute wachsen lässt in uns, der in uns thront, der sich uns aber auch entzieht. Ja. Aber wenn ihm Raum gegeben wird, dann kommt Gutes voran. Und da will ich schon ein paar Minuten so darüber so sprechen, wie wird dem Geist Raum gegeben? Also wo ist die die Verbindung zwischen dem Geist Gottes, der in unserem Leben Raum gewinnt, und unser Beitrag sozusagen? Also wie ist diese Verbindung zwischen Menschen, und Geist Gabe. Und Gottes Geist?
Zwischen Werk und Gabe.
Zwischen Werk und Gabe. Ja. Mhm. Und wie kann der Geist mehr Raum einnehmen?
Also
wo ist unser Part sozusagen?
Im Grunde genommen stellst du die Frage, ist es ein Automatismus? Das heißt, kommt der Geist und ich kann gar nichts dagegen tun, so wie ich draußen im Wind stehe und ich kann nichts dagegen tun. Er trifft mich, er verruschelt meine Haare oder was auch immer. Oder kann ich etwas dazu tun? Mhm. Ja, diese Frage hat es ja schon in der Antike gegeben, hat die Leute schon bewegt. Ja.
Yeah.
Kann ich irgendwie eine bestimmte Gotteserscheinung herbeiführen? Ja, muss ich mich in den Tempel, in das Heiligtum begeben und dort mich in Trance versetzen, damit der Geist oder dieser Gott mir erscheint?
Ja. Ich meine eher eigentlich viel persönlicher so. Kann ich dazu beitragen, dass der Geist mehr Raum einnimmt, um das Gute voranzubringen? Ich meine,
und da denke ich, wir hatten gerade Johannes 14 gelesen und Jesus sagt, wenn ich das richtig verstehe, dass der Geist Gottes sich eigentlich mehr im Hintergrund hält. Er wird aus dem Meinen nehmen. Er wird mich in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, die Schnittstelle für den Geist Gottes ist für mich Jesus Christus. Ihn will er verherrlichen. Ihn will er. Und du hattest gefragt, wie in mir Raum gewinnt. Da denke ich an diesen Text in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Und die Bibel sagt, dass Christus in uns durch den Geist wohnt. Das heißt, wenn ich Jesus als den Herrn meines Lebens annehme, und das ist ja nicht nur ein einmaliger Vorgang, wie oft nehme ich die Herrschaft wieder, das Steuer wieder selber in die Hand und lasse eben nicht Jesus steuern, aber das muss ich immer wieder machen. Geh du ran, steuer du, ihm die Herrschaft überlassen, das ist also etwas Beständiges, was ich da mache. Dann, glaube ich, gewinnt der, je größer Jesus in meinem Leben wird, desto mehr gewinnt sein Geist, den er uns geschickt hat, Raum in uns.
Jesus bringt ja den Imperativ hier bei Nikodemus, wir hatten die Stelle schon gelesen, in Johannes 3, und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, ja? Aber er sagt nicht wie. Also offensichtlich ist das eine Bedingung, Jesus sagt, du musst, ne? Es muss jeder geboren werden. Aber es wird jetzt keine Rezeptanleitung Schritt für Schritt hier gegeben, wie man das macht. Offensichtlich ist es eben auch ein Geheimnis, wie der Heilige Geist an uns wirkt. Aber dass er das tun will, ist klar.
Und durch Wasser und Geist ist zwar kein Rezept, aber zumindest ein Hinweis. Ne?
Offensichtlich ist es so, dass der Geist wirken will. Und wenn du offen bist dafür, dass er es macht.
Die Bereitschaft ist das Entscheidende.
Genau. Und welcher Dimension des Geistes ist euch am allernächsten persönlich? Also ich stell mir das so vor. Also so dieser Geist, dieser Beistand, von dem Christus redet, wie ich ihn mir so vorstelle, ist, wenn ich atme zum Beispiel. Ja? Ich nehme mir die Zeit, manchmal höre ich mir selbst beim Atmen zu und da habe ich diesen Eindruck, er ist nah, er trägt dich. Und ich merke auch, dass es gelingt, und vielleicht ist das gar nicht mal jetzt von wie sagt man, weit hergeholt, wenn Leute auch einladen oder eingeladen werden, zu ihrem Atem zurückzukehren. Es ist ja so eine Übung, die Menschen immer wieder machen, und es hat natürlich seine eigenen Diskussionen. Aber also für mich ist aber so dieser Aspekt des Atmens ein Bewusstsein, der mich dahin führt, der mir bewusst macht, Simrat, lass los. Gott ist da, der Geist ist da, er trägt dich. Und auch heute früh, als ich aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, irgendwie, wenn wir schlafen, hören wir auch nicht auf zu atmen. Ja? Also es ist etwas, was sich durchzieht. Also diese, und das ist für mich so ein Sinnbild für die Präsenz Gottes, die sich durchzieht. Also früher hätte ich mehr so, ah, wo ist der Geist? Wo sind diese übernatürlichen Einwirkungen hier und dort? Ja? Wo ich aber immer mehr dahin komme, dass der Geist ist der, der alles zusammenhält, der dich zusammenhält, der die Welt zusammenhält. Und da hätte mich interessiert, sind da so Dimensionen so bei euch, die mit dem Geist so für euch verbindet? So?
Was du jetzt ansprichst, ist im Grunde genommen, wenn du so dich auf deinen Atem konzentrierst, du gehst in die Gegenwart. Mhm. Und Gottes Gegenwart lässt sich nur in der Gegenwart erfahren. Die Zukunft steht uns nicht zur Verfügung, die Vergangenheit nicht, aber wenn du zur Ruhe kommst, wenn du still wirst und wenn du jetzt so deinen Atem verfolgst, bist du präsent. Mhm. Und dann kann eben Gott auch präsent sein. Also das bezeichne ich immer so als doppelte Geistesgegenwart. Mhm. Ich kann den Geist und seine Gegenwart nur wahrnehmen, wenn mein Geist auch präsent und gegenwärtig ist. Wenn ich irgendwo anders bin und in Gedanken wieder, da bin ich wo sonst wo. Mhm. Aber dieses in die Gegenwart kommen und Gott Raum geben, jetzt bin ich da, jetzt ist er da. Da ist Gemeinschaft möglich.
Also ich muss sagen, dass es mich berührt, wenn ich die Bibel aufschlage und mir dessen bewusst bin, dass der Autor Gott ist, der Heilige Geist. Die Bibel spricht ja davon, der Geist hat inspiriert, das ist ja sogar vom Wort her, ja. Da ist tatsächlich eingehaucht, ja, so sagt es die Bibel. Ich war auf vielen Theologentagungen in meinem Leben und habe erschreckenderweise erlebt, wie Theologen über den Text als Literaturstück reden können, ohne auch nur einen Moment damit zu rechnen, dass das von Gott kommt. Aber wenn ich die Bibel lese und ich darf in dem Moment den Heiligen Geist bitten, dieses Wort mir aufzuschließen und dass es mich persönlich trifft. Ja. Das ist eine besondere Erfahrung, die kann man schwer beschreiben. Das ist sehr, sehr existenziell, finde ich, wenn da plötzlich was dir entgegentritt und du merkst, das hat jetzt mit dir zu tun, das betrifft dich, da bewegt dich etwas innen drin, etwas zu ändern in deinem Leben, anders zu handeln oder tatsächlich jemandem zu vergeben oder jemand um Vergebung zu bitten, was ja immer eine Überwindung des inneren Stolzes ist. Ich erniedrige mich vor dem anderen, ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Und das erlebe ich sehr stark, wenn das Bibelwort mir persönlich begegnet. Und da merke ich dann, dass das hat etwas mit diesem Geist zu tun. Da leitet er mich in die Wahrheit, wie Jesus das ausdrückt.
Ein gutes Schlusswort. Ja.
Das Objekt ist nicht nur Objekt, sondern es zieht dich mit rein, sozusagen.
Ja, ja,
nimmt
genau.
dich mit hinein. Ganz persönlich.
Das ist sehr persönlich.
Ja. Genau. Dann möge der Geist uns weiter umwehen und stärken.
Ja. Und prägen. Mögen wir mehr darüber nachdenken und reden. Und mehr vor allem mit ihm rechnen und ihm Raum schaffen, was du gesagt hast, finde ich sehr gut.
Das ist Raum lassen.